Diese Episode wird präsentiert von Fidelity. Der Vermögensverwalter bietet Ihnen als Privatanleger mit dem Fidelity Wealth Expert Zugang zu einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Investmentexperten, die die Fonds managen. Ihr Anlagevorschlag wird vorher mithilfe eines Online-Fragebogens auf Basis Ihrer Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft ermittelt und auf Sie zugeschnitten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Schon häufiger haben wir darüber gesprochen, ob Deutschland den Anschluss schafft an die Innovation und an das Geld, was in Amerika und in China ausgegeben wird im Bereich von künstlicher Intelligenz und anderen neuen Schlüsseltechnologien. Wir haben heute einen sehr prominenten Gast, der in Deutschland an der Front kämpft, nicht nur Beobachter dieses Geschehens ist, sondern selbst dabei mitwirkt, ob unser Land den Anschluss hält oder nicht. Das ist der Präsident der TU München, Professor Thomas Hoffmann, seit Oktober des vergangenen Jahres im Amt. Guten Tag, Herr Professor Hoffmann.
Grüß Sie Gott, Herr Ambuster.
Ich war gerade in Garching gewesen, auf dem Campus. Wenn man da aussteigt, sieht man das einerseits ein moderner Universitätscampus, andererseits eine große Baustelle. Ganz analog sieht man dort sozusagen den Wandel. Was passiert da gerade?
Der Garchinger Campus ist eigentlich eine permanente Baustelle. Das ist gut so, weil die Universität natürlich einer ständigen Veränderung unterliegt. Es kommen neue Themen auf. Wir versuchen durch das Zusammenbringen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen in gemeinsam genutzte Gebäude auch eine neue Arbeitskultur zu entwickeln, indem die Wissenschaftstalente eben über die disziplinären Ränder hinaus kooperieren. Das nicht nur auf der Ebene der Professuren, sondern eben auch auf der Ebene der Mitarbeiter, die Doktoranden, die Postdocs, die dann eben nicht nur in ihrem eigenen disziplinarischen Umfeld sitzen, sondern eben in, sagen wir, gemischten Teams arbeiten an Themen, wie zum Beispiel Quantum Engineering, das ist eins der neuen Gebäude, das da gerade entsteht, wo wir eben die sagen wir, Expertise im Bereich der Quantenwissenschaften gerade mit sehr starkem Fokus in der Physik, aber auch in der Mathematik und der Chemie zusammenbringen wollen mit der Elektrotechnik, um die Erkenntnisse aus den Quantenphänomenen in technische Anwendungsszenarien zu bringen. Das heißt also wirklich quantenbasierte Technologien auf den Markt zu bringen. Das ist ein langfristiges Ziel und das schaffen wir nur, indem man eben diese Brücke zwischen den Disziplinen schafft. Und das schafft man am besten, indem man sie gemeinsam in einem Gebäude arbeiten lässt und damit auch eine neue Kultur der Kooperation entwickelt.
Wieso ist dieses Interdisziplinäre denn heute wichtiger? Liegt es daran, dass heute mehr oder weniger die Informatik oder informationstechnische Grundlagen in alles eindringen, die Leute mit viel mehr Daten arbeiten müssen, mit viel rechnungsleistungsfähigeren Computern arbeiten müssen und sozusagen diese Kenntnisse dann breiter diffundieren müssen?
Es hat mehrere Gründe. Ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass wir beobachten, dass die echten Innovationen, die nicht nur inkrementeller Art sind, eine Verbesserung des Bestehenden, sondern echte Innovationen, die wirklich transformatives Potenzial haben, am Ende an den Grenzflächen zwischen den Disziplinen entspringen. Mhm. Und das bedeutet eben, dass wenn Sie jetzt an die Quantentechnologien denken, natürlich die Quantenphysik ein ganz wichtiges Element dafür spielt. Da haben wir auch ein Exzellenzcluster in dem Umfeld. Aber natürlich Sie diese Expertise gemeinsam mit den Ingenieuren zusammenschmieden müssen zu einem Amalgam, was dann auch ermöglicht, diese Quantenphänomene in technische Systeme umzusetzen. Also neue Quantensensoren, neue Möglichkeiten der Quantenkommunikationstechnologien für Satelliten zum Beispiel oder Richtung Quantum Computing. Das heißt, wo Sie unterschiedliche Expertise, unter anderem auch die Informatik, die Datenwissenschaft natürlich benötigen. Und genau da, aufgrund der Komplexität dieser Systeme, sind die Lösungen kaum in einer einzelnen Disziplin mehr zu finden, sondern Sie müssen wirklich die Kräfte der Disziplinen so zusammenführen, dass sie in der Lage sind, diese komplexen Systeme zu bauen. Die sind multidisziplinär und das schafft man am besten, indem man die Leute eben auch nahe zusammenbringt, dass sie wirklich in gemeinsamen Gebäuden arbeiten. Und dadurch entsteht auch auf Ebene der Doktorandinnen und Doktoranden, der Postdocs, eine neue Denkkultur, weil eben der Physiker eben auch die Sichtweise der anderen Disziplinen sieht und der Elektrotechniker die Sichtweise wiederum der Physik oder der Chemie versteht und somit Brücken zwischen Disziplinen geschlagen werden, die dringend notwendig sind, um eben echte Innovation zu ermöglichen.
Ja, das haben Sie jetzt genau schon gesagt, echte Innovation ist das, was viele sagen, was sehr notwendig ist im Vergleich zu dem, ich nenne es mal Geschäftsmodell, das Deutschland über ein paar Jahrzehnte jetzt verfolgt hat, auch durchaus erfolgreich, sozusagen die Weltmeisterschaft der inkrementellen Verbesserung. Wir bauen gute Autos, die werden jedes Jahr ein Stück besser, aber es sind immer noch Autos, die sich in vielen Charakteristika von den Autos, die es vor 50 Jahren gab, halt überhaupt nicht unterscheiden, sondern die werden schicker, da gibt es hier nochmal ein Gimmick und so, aber es ist sozusagen nicht was ganz Neues. Davon brauchen wir jetzt momentan mehr offensichtlich.
Ja, so, die Welt bewegt sich einfach sehr schnell. Und wir, Deutschland ist natürlich in, sag mal, allen produzierenden Sektoren sehr, sehr stark. In der Vergangenheit, Deutschland steht für den produzierende Sektoren. Automobil natürlich eins der Schlüsselfelder, ohne Frage. Und die Frage ist am Ende, welche Technologien werden sich langfristig durchsetzen und werden am Ende, wenn wir nur auf inkrementelle Verbesserung setzen, nicht andere über Startups zum Beispiel, die nichts zu verlieren haben, die einfach mutig neue Technologien erproben können, die aber dann irgendwann vielleicht aus zündenden Ideen wirklich funktionierende, transformative Geschäftsmodelle machen, werden die nicht dann die sein, die uns überholen, wenn wir uns ausschließlich auf inkrementelle Verbesserung fokussieren. Also ich glaube, wir sind gut beraten, uns auf dem Hundenboden zu setzen und etwas wagemutiger in die Zukunft zu blicken. Das Problem, was ich bei vielen großen Unternehmen sehe, ist, dass sie teilweise zu langsam versuchen, wirklich neue Wege zu gehen, sei es im Bereich der Antriebstechnologien bei Autos zum Beispiel, sei es jetzt im Bereich der Wasserstofftechnologie, E-Fuels oder Elektrifizierung, was auch immer. Ich glaube, hier muss Deutschland aufholen. Das bedeutet, wir brauchen einen neuen Mindset. Wir brauchen etwas mehr unternehmerischen Mut.
Wollte ich gerade fragen, ist das eine Mentalitätsfrage? Hast du einfach zu wenig mutig, mal viel Geld zu versemmeln? Einfach mal einen Fehler zu machen und wenn der passiert, dann ist halt passiert.
Es ist natürlich immer schwieriger, wenn Sie sehr erfolgreich sind, diesen Pfad mit bestimmten Produkten, diesen Pfad zu verlassen, im Vergleich zu einem, der am Ende mit einem Startup nichts zu verlieren hat, der aber eine knackige Idee hat und auf Teufel komm raus diese Idee umsetzen möchte, der getrieben ist, diese Idee zu realisieren. Und da ist natürlich im Vergleich zu USA oder auch Asien zunehmend der Vorteil dieser Länder, dass einmal die Märkte wesentlich größer sind. Die haben nicht diese fein zergliederten Markt, der in Europa ist. Das heißt, sie können wesentlich schneller skalieren. Und natürlich dann ist das sind die Investoren dort deutlich mutiger in den Technologien, in die sie investieren und auch in der Finanzkraft, die sie haben. Das heißt, die Hebelwirkung, die in Amerika zum Beispiel existiert, um wirkliche, zukunftsweisende Ideen auch zu realisieren in neue Produkte und das zu skalieren, schnell zu skalieren, die sind in Amerika deutlich größer als bei uns. Ich glaube, das ist ein Nachteil, an dem wir in Deutschland arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen mehr Mut haben, unternehmerischen Mut, neue Wege zu gehen. Wir müssen aber auch darüber nachdenken, wie wir durch unterschiedliche Finanzierungsmodelle, unter anderem auch von Privatkapital, versuchen, die Skalierbarkeit von deutschen Startups zu beschleunigen, zu katalysieren. Das muss schneller gehen und auch eben schneller und auch größer skalierbar sein, als wir es bisher tun. Wir sagen immer, wir brauchen mehr Startups. Das ist richtig. Viele machen es inzwischen sehr gut. Die TU hat inzwischen 70 bis 80 Tech-Startups, also rein Deep-Tech-Startups pro Jahr. Da sind wir nicht viel schlechter als Stanford. Aber die skalieren einfach viel schneller. Die sind mutiger, Investoren gehen früher in Ideen und vielleicht sind am Ende wirklich, ist es nur eine von fünf oder eine von zehn Ideen, die wirklich fliegen. Aber die eine, die wird so groß, die ist es bei Google, bei Amazon oder solchen Unternehmen sehen, die werden irgendwann so groß, dass sie eine Finanzkraft haben und dann wiederum möglicherweise irgendwann unseren produzierenden Sektoren nämlich in Konkurrenz treten, wenn die irgendwann anfangen, unsere Ingenieure einzukaufen und selbst die Autos zu bauen.
Das heißt, die 70, 80 Startups in dem Bereich, die kommen aus der Uni, die haben auch vergleichbare Ideen und Qualität. Und dann sagen Sie sozusagen, es fällt dann an der Schwelle, die Investoren, die dann mal bereit sind, früher und auch mal eine größere Summe zur Verfügung zu stellen, die wir nach wie vor nicht haben.
Es gibt Startups in den USA, die haben innerhalb von 4 Wochen 200-300 Millionen US-Dollar als Investment Capital kassiert. Solche Fälle gibt es in Deutschland nicht.
Jetzt ist eine Schlüsseltechnologie, die viele andere Bereiche beeinflusst, die künstliche Intelligenz. Da gibt es an der TU die Munich School of Robotics and Machine Intelligence, die jetzt ausgebaut wird und noch größer wird, auch im Rahmen der Hightech-Agenda, die hier die Bayerische Landesregierung auf den Weg gebracht hat. Wird das neue Kraftzentrum dann für diese Technologie in München und wahrscheinlich sogar in Deutschland?
Ich würde sogar noch weitergehen. Die Anstellung ist, dass es weltweit einer der Kraftzentren wird. Es gibt heute, wenn man mal auf die Weltkarte schaut, eigentlich 4 Metropolregionen, die wirklich, glaube ich, das Potenzial haben, die Führung in diesem Bereich Robotik, Maschinenintelligenz zu nehmen. Das ist in USA Stanford und MIT, das Umfeld davon. Ja. Es ist Tokio und es ist München. In München heute über 40 Professoren im Umfeld von der Robotik. Ja. Und wenn man das Ganze ein bisschen weiterzieht und die künstliche Intelligenz dazu nimmt, also künstliche Intelligenz sozusagen in Embedded Systems, also in eingebetteten technischen Systemen, das ist ja, wo wir hinwollen, mit der Maschinenintelligenz, dann sind wir schon bei über 60. Wir haben also wirklich eine große Kohorte an sehr, sehr guten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Da ist Kraft da, aber die Kunst ist jetzt, diese so zu orchestrieren, dass sie eine kohärente Forschungslandschaft bilden. Dazu braucht es auch einen Systemarchitekten, der sozusagen eine hohe Reputation hat und um in der Lage zu sein, die Kräfte, die wir haben, so zusammenzuführen, dass hier wirklich ein starkes, funktionierendes Institut, ein Institut in Form eines Miteinanderarbeitens, auf die gleichen Ziele ausgerichtet, der das erreichen kann. Dazu haben wir den Professor Sami Haradin berufen vor 2 Jahren.
Der die Möglichkeit hatte, nach Stanford zu gehen, dann aber für München entschieden hat und gesagt hat, ich bleibe jetzt hier aus.
Der sowohl Stanford als auch MIT ausgeschlagen hat, der hat 3 Rufe gehabt.
Achso, das wusste ich, ja.
Und dann nach München gekommen. Also ich glaube, das zeigt, glaube ich, auch, welche Kraft in München da schon da ist. Mhm. Aber jetzt wollen wir natürlich die Möglichkeiten nutzen und wollen auch mit der Hightech-Agenda Bayerns, die genau auf die richtigen Themen setzt, jetzt diese Möglichkeit nutzen, um hier Bayern und damit Deutschland natürlich ganz nach vorne zu bringen. Denn auch auf Bundesebene gibt es ja die nationale KI-Strategie.
Mhm. Die kommt kaum voran.
Die kommt kaum voran. Deswegen geht jetzt Bayern erstmal voran. Aber langfristig macht es natürlich Sinn, darüber nachzudenken, wie sich Deutschland insgesamt aufstellt. Und das wird am besten so funktionieren, dass Deutschland auf 3 oder 4 starke Standorte zurückgreifen kann, wo einfach die KI-Kompetenz gebündelt zu Hause ist und diese dann auch so verschaltet, dass wir in Deutschland eben einen echten Impact in der Wirtschaft und weltweit generieren können, anstatt sozusagen in fragmentierten Kleinstformaten zu forschen.
Wie kriegen Sie denn Top-Leute für Lehrstühle an der Uni? Es ist ja so heute, wenn Sie sich ansehen, wie viele Leute und in welchem Umfeld Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon Leute einstellen, die bieten hohe Gehälter. Die sagen den Leuten aber auch, hier, wenn ihr kommt, ihr dürft bei uns Grundlagenforschung machen, ihr dürft zu euren Konferenzen fahren, das ist alles okay und ihr forscht dann bei uns mit und eure Ergebnisse, die dürfen wir hier weiterverwerten. Das macht aber bei uns sozusagen die Produktabteilung, da müsst ihr euch auch nicht so dezidiert drum kümmern. Und die bieten viel mehr, insgesamt zumindest monetär, und zugleich weniger Lehre oder Lehrauftrag, als das eine Uni kann? Oder wie kommen Sie denn da gegen an eigentlich?
Es ist eine sehr interessante Frage. Gerade dieser ganze, sagen wir mal, IT-basierte oder Bereich Informatik, sagen wir mal, Schwerpunkte, da haben es weltweit momentan natürlich die Universitäten durchaus schwierig, sind in einer herausfordernden Situation. Denn was früher die als Monopol bei den Universitäten lag, nämlich Wissen und Technologie. Das ist in vielen Feldern und gerade in diesen Feldern, also KI, maschinelles Lernen, durch diese, sagen wir mal, IT-datengetriebenen Unternehmen, nicht mehr bei den Universitäten, sondern da liegt auch, was allein den Datenzugang angeht, die Möglichkeit an Datenzugang liegt bei diesen Unternehmen. Das heißt, wir müssen einmal schauen, dass wir natürlich durch interessante Forschungsschwerpunkte, die wir setzen, natürlich durch ein interessantes interdisziplinäres Forschungsumfeld schaffen, die besten Leute zu uns zu bekommen, und dann aber die richtige Spielregeln zu definieren, wie wir als Universität mit diesen Unternehmen kooperieren, und zwar nicht im Sinne einer Hingabe der wissenschaftlichen Freiheit der Universität, sondern im Win-Win für beide, für die Universität und für das Unternehmen, denn jeder kommt mit unterschiedlichen Kompetenzen hinein, und indem man vernünftige Kooperationen aufbaut mit Unternehmen, und dazu haben wir relativ, ich glaube, würde fast sagen, bundesweit einzigartige Standards gesetzt, schaffen wir es mit großen Unternehmen wie mit SAP, die jetzt zum Beispiel auf den Campus kommen, bei uns zu kooperieren, weil wir sehen, dass wenn insgesamt wir technologisch in Deutschland weiterkommen müssen, wir es nur schaffen werden, indem wir den Schulterschluss auf diesen Kerntechnologien von Akademie, Universität und Wirtschaft schlagen. Dieser Schulterschluss, den müssen wir erreichen, denn alleine wird es weder die Wirtschaft noch die Wissenschaft schaffen. Die großen Technologien, die großen Herausforderungen, die wir haben, sind eben so komplex, dass wir die Expertisen aus den unterschiedlichen Feldern zusammenziehen müssen. Und dann gelingt es in diesem Umfeld schon hervorragende Leute zu gewinnen, wie man sieht.
Ist mal konkret gefragt, nochmal einfach mal die zwei Messgrößen Gehalt und Mitarbeiterzahl. Wenn ich mich bewerbe, was ist sozusagen das Maximum, was Sie da mir bieten können?
Die Universitäten haben natürlich heute schon andere Möglichkeiten als noch vor wenigen Jahren. Damals gab es noch die C3, C4 Professuren, alles reglementiert, das ist heute ganz anders. Mit den Wehgeldern haben Sie Möglichkeit, natürlich durch Zulagen schon, würde ich mal sagen, wettbewerbsfähige Gehälter zu bieten, die vielleicht nicht in der Höhe liegen, wie wir sie bei den Top-Positionen im Unternehmen finden. Das nicht. Aber die Möglichkeit, am Ende auch, sag mal, den wissenschaftlichen Gedanken freien Lauf zu lassen und sich Schwerpunkte zu setzen, die man sich selbst aussucht, die nicht vorgegeben sind, also das als Wissenschaftsfreiheit verstanden, das macht doch Hochschulen attraktiv für viele Spitzenwissenschaftler, die sagen, ich bin am Ende doch lieber hier. Und wir haben erst vor kurzem wieder Bleibeverhandlungen geführt mit Kollegen, die hervorragende Wissenschaftler sind, die Top-Angebote von US-amerikanischen Universitäten, Unternehmen bekommen haben, die dann am Ende aber, obwohl die Gehälter vielleicht dreimal so hoch waren, dann gesagt haben, naja, wir bleiben doch hier, weil wir einfach den Mehrwert dieses akademischen Umfelds sehen und kooperieren lieber mit Unternehmen, als dass wir vielleicht dort sind. Ich glaube, die Universitäten haben schon Möglichkeiten, die müssen wir aber natürlich das Umfeld entsprechend attraktiv gestalten. Das heißt, wenn Universitäten sich da nicht weiterentwickeln, sind wir bei der Veränderung, was ich vorhin gesagt habe. Wie kriegen Sie neue Teams zusammengestellt, über die Disziplingrenzen hinweg? Dann wird die Universität an Attraktivität verlieren. Das heißt, Sie müssen die Rahmenbedingungen Tag für Tag versuchen, attraktiv wie möglich zu machen. An Infrastruktur, aber zum Beispiel auch, nennen wir ein zweites Beispiel, wir könnten jetzt das Munich Data Science Institute. Da ist die Idee sozusagen, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz in unterschiedliche Schwerpunktsfelder der TU München hinein zu integrieren, außerhalb der Robotik. Robotik haben wir in der Munich School of Robotics, in Machine Intelligence, aber es gibt andere Felder, Materialforschung, Quantentechnologien, bis hin zu Agrarwissenschaften. Die Agrarwissenschaften von morgen sind natürlich, die ersten Systeme sieht man ja, natürlich voll digitalisiert, haben sie ganz andere Möglichkeiten als heute. Das bedeutet aber, oder gehen Sie in die Astrophysik, das heißt, wir werden in diesem Institut Algorithmen Methoden des maschinellen Lernens nutzen auf unterschiedlichen Skalen, auf unterschiedlichen Größenskalen. Bei der Materialforschung im Bereich der molekularen Welten bis hoch in die Astrophysik. Und das ist für Wissenschaftler interessant, dass sie keinem Unternehmen kriegen. Weil der Wissenschaftler sagt, vielleicht kann ich Algorithmen, die ich auf der molekularen Skala nutze, weil die Fragestellungen ähnlich sind, auf einer ganz anderen Skala in der Astrophysik zur Anwendung bringen. Und diese sozusagen vertikale Integration von Wissen in unterschiedlichste Anwendungsbereiche ist für Spitzenwissenschaftler hochattraktiv. Das kriegen sie in keinem Unternehmen, weil sie bei einem Unternehmen doch eher, sagen wir mal, kanalisiert aufs Produkt fokussiert sind. Also ich glaube, wenn Sie die Universität modern aufstellen und interessant es für Wissenschaftler interessant aufstellen, dann überwiegt das vielleicht den Gehaltsunterschied, den Sie zu manchen Unternehmen bekommen.
Können Sie noch ein bisschen konkreter sagen, wie die Ausstattung von diesem Data Science Institut sein wird? Wie viele Leute werden da arbeiten, also, und wann ist es sozusagen komplett in Funktion?
Das Institut ist jetzt gegründet, der Beschluss ist gefasst, es ist jetzt schon eingerichtet und es arbeitet momentan eine Taskforce dran, die wir eingesetzt haben, um die Schwerpunkte, mit denen wir ins Rennen gehen werden, die Schwerpunkte zu definieren und dann auch die TPIs, die in diesem Institut arbeiten werden. Wir planen hier, dass es eine Art Board of Directors gibt, in dem unterschiedliche Disziplinen verankert sind, mit einem Sprecher. Und dann eben ein System, in dem wir für die nächsten Jahre bestimmte Schwerpunktsthemen, in denen wir heute schon stark sind, die aber von dem durch maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz einen weiteren Potenzialhub versprechen. Mhm. Darauf werden wir unsere Kräfte fokussieren, werden aber auch offen sein für, sag mal, explorative neue Anwendungen, sodass wir davon ausgehen, dass dieses MDSI, dieses Munich Data Science Institute, auch mittellangfristig Schwerpunkte verändern wird. Das ist also kein starres System, sondern es soll immer wieder Potenzialmöglichkeiten aufgreifen, sei es im Bereich von Social Computing zum Beispiel, ist auch so ein Thema, wo die TU jetzt auch mit den Geistes- und Sozialwissenschaften, die wir haben, Kollege Pfeffer ist so ein Beispiel, natürlich hervorragende Ausgangschance haben und die wollen wir nutzen. Nur bisher passieren diese Art von Schnittstellen eben mehr zufällig. Und in diesem MDSI, mit diesem Institut, wollen wir jetzt eher strategischer und systematischer die Potenzialwirkung, die Hubwirkung, die maschinelles Lernen und KI erreichen kann, in diese Disziplin hineinbringen. Materialwissenschaften ist ein Riesenthema. Denken Sie an additive Fertigungstechnologien. Da sind wir wieder bei dem Thema produzierende Sektoren. Also additive Fertigung, wie schaffen wir es durch die Digitalisierung, die Grundvoraussetzung für die additive Fertigung ist, dass Sie also zunächst ein digitales Abbild Ihres Produktes entwickeln. Wie schaffen wir es, diese Technologien auch in unsere deutsche produzierende Wirtschaft hineinzubekommen? Und da, glaube ich, kann die TU eine Riesenrolle spielen. Und da ist so ein Institut ein Katalysator.
Gibt es da schon konkrete Unternehmen, die sich sehr dafür interessieren, mit denen Sie jetzt da Partnerschaften eingegangen sind?
Ja, also wir sind dabei, gerade ein Netzwerk aufzubauen, in dem Unternehmen wie zum Beispiel Linde eine große Rolle spielen werden für die Reaktivgase beim Druck oder beim Lasersintering. Dann haben sie natürlich, brauchen sie Hersteller auch von Lasersystemen, wozu Beispiel GE Additive ein wichtiger Partner sein wird. Wir haben aber in Deutschland ungefähr, das ist interessant, ungefähr, wir haben die Startups in Bayern, die heute ungefähr 50% des Weltmarktes für Laser-Sintering-Systeme stemmen. Echt? 50% sitzen in Bayern. Das heißt, da ist bereits Startup-Potenzial da. Und das ist eben interessant. Deswegen, man muss die Startups auch mit reinholen. Dann haben wir natürlich hier auch Firmen wie Oerlikon, die auch Experten im Bereich Metallmaterialien, Pulver darstellen, die sie auch als Material-Experten natürlich an Bord haben, die sie brauchen. Sie brauchen die Digitalisierung. Da sind wir mit, wie schon gesagt, SAP und Siemens im Gespräch. Sie brauchen aber auch die Zertifizierung von neuen Technologien. Wie zum Beispiel sind wir mit TÜV Süd im Gespräch. Wie kriegen Sie diese? Die müssen sozusagen ein kohärentes Netzwerk aufbauen von der Digitalisierung, die Materialien, die Herstellungstechnologien und am Ende auch dann die ganze Standardisierung, Zertifizierung von solchen Systemen. Und ich glaube, nur in diesem Schulterschluss, das kann keiner der Partner alleine, das kann auch keine Hochschule alleine. Deswegen nur in diesem Konglomerat, glaube ich, werden wir es schaffen, diese Technologien so voranzuentwickeln, dass sie irgendwann auch industrialisierbar sind. Mhm. Vieles steckt in den Kinderschuhen, aber ist noch nicht auf dem Level, dass man wirklich sagen kann, man kann additive Fertigung breit industrialisiert anwenden. Und das braucht eben einen neuen Push. Und da sehe ich für Deutschland eine Riesenchance, weil wir eben in den produzierenden Sektoren bereits sehr stark sind. Das ist ja unsere Stärke.
Und die Basis haben die anderen halt nicht. Richtig. Das ist ja sozusagen, was man ja auch sieht bei den Autos zum Beispiel, dass es auch einfach offenbar nicht so einfach ist, in einem großen Volumenzahl ein Auto zu bauen, erstmal unabhängig davon von der Technik, die nachher drin ist, und dass das einem noch einen gewissen, oder zumindest unseren Herstellern einen gewissen Vorteil weiterhin verschafft. Und die, ich meine, es ist jetzt auch nicht, ich meine, es gibt jetzt Tesla zwar, aber es ist jetzt auch nicht, als gäbe es 20 Teslas auf der Welt, sondern es gibt halt jetzt mal einen, der da auch versucht, sich an größere Stückzahlen zu wagen und da auch auf dem Weg ist, aber.
Und mit viel unternehmerischem Mut.
Ja.
Muss man sagen. Aber ich glaube, am Ende ist dann die Frage, wird es uns gelingen, die produzierenden Sektoren schnell genug zu transformieren, auch unter Nutzung zum Beispiel solcher Technologien oder Digitalisierung, oder werden am Ende die Daten- und IT-basierten Unternehmen aufgrund ihrer unglaublichen Finanzkraft schneller die produzierenden Sektoren aufbauen, die dann vielleicht gar nicht in USA oder in Asien sehen, sondern vielleicht hier sogar bei uns, wie man bei Tesla gerade sieht. Also ich glaube, das ist die Frage. Deswegen haben wir eigentlich keine Zeit zu verlieren. Und wir müssen dringend auf diese Technologiefelder gehen. Deswegen setzt die TU ja in dem Bereich additive Fertigung einen Schwerpunkt. Mhm. Da brauchen wir dringend auch die Unterstützung natürlich der Politik dafür. Denn sonst kriegen sie nicht mit genügend Kraft diese Technologien in die Anwendung.
Wir müssen doch auch aus Berlin eigentlich viel mehr kommen, oder? Es ist eine Heidegger-Agenda in Bayern, das ist gut, das auch vom Volumen, aber es ist ein Bundesland. Und wir haben ja schon vorhin über die KI-Strategie gesprochen. Gemessen an der Größe, die Deutschland hat, an der Wirtschaftskraft, ist es eigentlich ein Witz, das Volumen.
Ja, und man redet am Ende natürlich, Robotik ist in aller Munde und die KI ist in aller Munde, aber Themen wie additive Fertigung ist eigentlich ziemlich still. Und das ist eigentlich eine Technologie, da wird unglaublich investiert in Asien und in USA momentan. Und das macht mir Sorgen, dass dieses Thema eigentlich auf dem Radar nicht zu sehen ist. Und das, was mich wundert, denn das ist eigentlich natürlich ein Feld, wo Deutschland führend sein müsste. Ja. Als Land der Ingenieure.
Jetzt haben Sie vorhin auch schon gesagt, Aufgabe von Ihnen ist es auch ein bisschen sozusagen die Geisteswissenschaften da mitzunehmen und zu integrieren. Schauen die alle ein bisschen mit Neid eigentlich hin auf die Techniker? Und das sage ich mal selbst als jemand, der von Haus aus Volkswirt ist und der, ich sage es mal ganz offen, wie es ist, ich habe damit kein Problem, aber in so einem Bereich von der Wissenschaftsbereich, ich hoffe, ich verschrecke jetzt auch keine Zuhörer, aber Wissenschaftsbereich gehört, der zumindest Gefahr läuft, abgehängt zu werden, weil in allen Sozialwissenschaften, egal ob es die Wirtschaftslehre ist, Betriebswirtschaft, wir können Soziologie nehmen, Politologie, Psychologie, es ist alles datengetriebener, alles informationstechnisch getriebener und im Prinzip sind sozusagen, und die heute, wenn die Frage gestellt wird, was soll ein Land machen, welche Politik ist, werden die Techniker gefragt, immer mehr. Ist das ein, müssen wir ein bisschen gucken, ist es ein schwerer diplomatischer Balanceakt auch zum Teil oder so, weil die, sozusagen, objektiv wäre es ja wahrscheinlich gerechtfertigt zu sagen, wir müssen sozusagen technischen Bereiche, die müssen wir viel stärker ausbauen als die geisteswissenschaftlichen. Das ist zwar, ich spitze es mal sehr zu, es ist schön, dass die auch da sind, aber deshalb gerade nicht der, spielt die Musik nicht, oder?
Also ich glaube, ich kann nicht zustimmen. Ich glaube, dass die Geisteswissenschaften, Geistesgesellschaftswissenschaften am Ende die gleiche Herausforderung haben, wie auch die Naturwissenschaften und die Technikwissenschaften. Nämlich, dass sie sich verändern müssen. Auch die, wenn man heute anschaut, geht man in die Ingenieursfächer hinein oder in die Naturwissenschaften oder in die Medizin. Medizin ist so, die haben sich in den letzten 10, 15 Jahren einfach massiv gewandelt, massiv modernisiert, neue Technologien erarbeitet, neu ausgerichtet, neue Schwerpunkte ergriffen. Und das hat man, glaube ich, in den Sozial- oder Geisteswissenschaften vielleicht nicht ausreichend geschafft. Und deswegen glaube ich nicht, dass man jetzt sagt, die sind nicht mehr wichtig. Im Gegenteil, ich glaube, die sind wichtiger denn je. Aber wichtig ist, dass sie sich auch neu ausrichten. Und weil die Welt heute mit ihren Veränderungen durch die Technologien neue Fragen an die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften heranträgt, müssen sich unsere Sozialwissenschaften oder auch Politikwissenschaften einfach auch neu ausrichten. Das heißt, sie müssen sich an diese technischen Fragestellungen heranwagen. Und deswegen haben wir auch vor wenigen Jahren zum Beispiel ist dieses Munich Center for Technology in Society gegründet, um eben nicht zu sagen, wir machen jetzt eine neue Fakultät der Sozialwissenschaften, die wir auch woanders finden, sondern wir wollen da eine neue Denkweise an der Schnittstelle zur Technik etablieren. Also um den sozusagen auch den technischen Experten einen neuen Horizont zu öffnen für gesellschaftsrelevante Fragestellungen. Denn wenn wir das nicht tun, und von der Seite, glaube ich, haben die Sozialwissenschaften eine zunehmend wichtige Rolle, dann werden die Universitäten und die Wirtschaft auch an Technologien arbeiten, die am Ende keine gesellschaftliche Akzeptanz finden wird. Wie wir es in vielen Ländern, in vielen Feldern schon erlebt haben. Und auch wenn man an Künstliche Intelligenz anschaut. Künstliche Intelligenz ist heute bei vielen Menschen eigentlich ja als Schreckgespenst definiert. Man hat Angst, dass vielleicht Jobs verloren gehen werden. Mhm. Es ist nicht unbedingt positiv belegt. Das halte ich für ein enormes Risiko, was man hier läuft. Das heißt, die Frage ist, wie kann man denn Systeme dann unter Nutzung von Technologien so entwickeln, aber gemeinsam mit dem Verständnis, mit der Expertise aus den Gesellschaft- und Geisteswissenschaften, um am Ende, sagen wir mal, Technologien zu entwickeln, die wirklich auf die Bedürfnisse, auf die Erwartungen der Menschen ausgerichtet sind. Und das bedeutet, dass die Sozialwissenschaften integraler Bestandteil dieser Innovationspipelines werden müssen. Das heißt, die werden wesentlich wichtiger Rolle spielen als in der Vergangenheit.
Aber wenn die nicht trotzdem einen kleinen Anteil ausmachen, also ich spitze da noch mal ein bisschen zu, weil ich das mal provozieren möchte auch, dann gibt es in der Fakultät 19 technische Lehrstühle und einen für die Ethik dieser Technik, der sozusagen den Rahmen schafft. Aber es ist doch eigentlich der kleinste Teil und doch nicht der Treiber von dem Ganzen. Der Treiber sind doch die Durchbrüche, die technisch passieren, weil die doch grundsätzlich die Geschwindigkeit vorgeben. Oder es ist doch, ich meine, reden wir mal über was ganz Sensibles, Gentechnik zum Beispiel, was die Chinesen gemacht haben, Gentechnik am Menschen. Das ist, wenn das einmal passiert ist, da können sie den Forscher zwar sanktionieren, aber die Technik ist erstmal da. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wieder angewendet wird, dass da weiter dran gearbeitet wird, gerade auch in Ländern, die viel weniger demokratisch verfasst sind und rechtsstaatlicher als unseres, ist doch nahezu 100%. Sozusagen den Takt, den gibt doch da nicht die Ethik oder Philosophie vor, den gibt doch die Ingenieure vor.
Deswegen ist es eben, machen wir genau das nicht. Wir haben nicht sozusagen irgendwo ein fünftes Rad an jeder Fakultät sitzen, sondern wir haben ein ganz starkes Zentrum geschaffen, das eben in dem sozusagen diese Expertise zusammenkommt, in dem eben technisch orientierten Sozialwissenschaften kooperieren mit diesen verschiedenen Anwendungsfällen in der Medizin, sei es um ethische Fragestellungen in der Medizin zum Beispiel oder im Bereich KI. Und das ist erstaunlich zu sehen, wie offen diese Kooperation von beiden Seiten ist, wie offen unsere Geistes- und Sozialwissenschaftler für die Technik sind, aber auch umgekehrt unsere Techniker für die Ethik. Jetzt zum Beispiel entsteht momentan ein Papier zur Ethik in eingebetteten KI-Systemen, in dem zum Beispiel bei uns die MSRM als Robotik, also die Technik ja entwickelt, die federführende Rolle hat. Also ich glaube, das Verständnis auch unserer Ingenieure und Naturwissenschaftler ist auch ein anderes dadurch geworden, weil wir gesagt haben, das sind wichtige Zukunftsfelder, als es vielleicht in der Vergangenheit war, und lassen sich genau auf die Fragen ein, weil sie sagen, am Ende müssen wir die Technologien so entwickeln, dass sie auch gesellschaftlich akzeptiert sind. Denken Sie an die Geriatronik zum Beispiel, das ist ein Schwerpunkt, den wir in Garmisch-Partenkirchen vorantreiben, hier mit unter Federführung auch der MSRM. Da ist die Frage, wie müssen denn technische Systeme, die uns helfen, länger selbstbestimmt zu Hause zu leben, wie müssen die denn ausschauen? Welche Funktionalitäten müssen sie haben? Was dürfen sie nicht haben? Um am Ende auch von den Menschen, die sie nutzen sollen, die ihnen helfen sollen, auch wirklich genutzt zu werden. Und das sind Fragen, die braucht einfach diesen erweiterten Horizont in der Forschung. Und das heißt nicht, dass man am Ende eine Technik bis zum Ende entwickelt und danach wie in einer Art Technikfolgenabschätzung sich anguckt, was mögen da jetzt gesellschaftliche Implikationen sein, sondern für mich sind diese Disziplinen ein integraler Bestandteil in dem kompletten Innovationsprozess. Die sind von Anfang an mit dabei. Das heißt, dass wir zum Beispiel auch diese Denkweise an die Studierenden weitergeben müssen. Und das werden wir natürlich nicht schaffen, indem wir eine Philosophie- und Ethikvorlesung anbieten mit 500 oder 1000 Studierenden drin, in einer eindimensionalen, Unterrichtung der Studierenden. Das wird nicht funktionieren. Sondern was man machen muss, ist, dass wir die Studierenden in Teams zusammenbringen, an Herausforderungen arbeiten lassen, in Projektteams, wo zum Beispiel Studierenden aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen, Informatiker, der Mathematiker, der Maschinenbauer, aber eben auch die Experten aus den Geist- und Sozialwissenschaften oder der Philosophie. Deswegen haben wir zum Beispiel die Kooperation mit der Hochschule für Philosophie gerade geschlossen, indem die Studierenden der Philosophie bei uns, bei diesen Teams mitarbeiten können und dann am ganz konkret begreifbaren Projekt, am konkret begreifbaren Bestandteil, sie erlernen, so wie sie diese Kompetenzen aus den anderen Disziplinen sozusagen hineinnehmen, hineinzubringen und dann zu gemeinschaftlich vernünftigen, sinnvollen, auch moralisch einwandfreien Lösungen entwickeln.
Und ich glaube,
nur so kriegt man dieses Verständnis in die Köpfe der Menschen, indem man sie wirklich an konkreten Beispielen erproben lässt.
Die sind so konstruiert, dass die jeder in seinem Fach auch einbringen kann als Leistung.
Ja, genau, es gibt genau.
Ja. Also es ist keine freiwillige sozusagen Zusatzveranstaltung, sondern das kann man einbringen wie eine Klausur.
Wir sind dabei, gerade in einer Studienreform in unsere Studiengänge sogenannte Projektwochen einzuführen, wo die gesamte Universität in diesen Projektwochen genau diese Projekte macht. Okay. Und das ist halt völlig neu, das setzen wir jetzt gerade auf. Damit glaube ich, dass wir in unterschiedlichen Disziplinen, sei es jetzt in medizinisch orientierten oder technisch orientierten Naturwissenschaften, weil Sie Gentechnik gerade gesagt haben, das werden Felder sein, wo genau solche Projektwochen, die alle challenge-based sind, eine ganz konkrete Aufgabe, und dann die Studenten eben zusammenbringen. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie sie hier auch, sagen wir mal, ethisch, moralisch verantwortete Ingenieure ausbilden können.
Wann kommt die erste Projektwoche? Gibt es da schon einen Termin?
Also wir werden mit der ersten, die Idee ist momentan, den Bachelor für Engineering, dort den ersten Probeballon zu starten. Und da wollen wir eigentlich jetzt innerhalb, sagen wir mal, des nächsten Jahres mit dem ersten starten. Okay. Und dann wollen wir es ausrollen in die Breite.
Jetzt haben wir schon angefangen, über die Studenten zu sprechen. Da wollte ich jetzt noch ein bisschen mehr drauf auch kommen, weil wir bisher überlegt haben, was muss man eigentlich bieten, um Top-Forscher für Lehrstühle zu bekommen und denen einen Rahmen zu bieten. Was muss man denn heute den besten Studenten der Welt eigentlich bieten, anders als vor 10 Jahren, dass die dann auch in München studieren und sagen, wir entscheiden uns für München und nicht für Stanford?
Freiraum für Kreativität. Das ist das. Die Studierenden von heute wollen nicht 8 oder 10 Semester berieselt werden, mit Wissen, und das macht auch keinen Sinn mehr, weil durch die Möglichkeiten, heute an Daten zu kommen, jeder kann durch das Internet alle möglichen Daten, alle möglichen Kenntnisse bekommen, dieses reine Vermitteln von Wissen nicht mehr ausreicht, sondern auf was es ankommt, ist es, Wissen zu integrieren. Man muss in einem Feld natürlich die Stärke haben, aber dann aus unterschiedlichen Bereichen Wissen zu integrieren. Das muss Universität leisten und das ist für Studierenden interessant. Und da sind wir zum Beispiel bei solchen Themen wie die Projektwochen, wo sie natürlich eine ganz andere Motivation an die Studierenden ranbekommen, weil sie sich kreativ entfalten können. Sie können frei denken, kommen mit neuen Ideen. Und wenn wir als Universität dann sagen, wir unterstützen euch dazu sogar und sagen, das, was ihr da entwickelt habt, ist so hervorragend, das, glaube ich, hat Startup-Potenzial. Und dann wir als Universität sagen, wir unterstützen euch mit einem Seed-Fund, sodass ihr die Idee weiterentwickelt auf dem Weg hin zum Startup. das ist das, was Studierenden was Studierenden gefällt, was sie motiviert, was sie reizt, wo sie merken, dass sie ihre Talente einbringen können. Und wenn sie heute, und das ist so schön, unsere Studierenden fragen, warum sie zur TU München kommen, das frage ich oft, warum kommt ihr zu uns und nicht, geht ihr nicht woanders hin, dann hört man oft ungefähr von jedem dritten, vierten, der sagt mir, ja, ich komme daher, weil ich gelesen und gehört habe, dass ihr Kreativität fördert und ihr gute Ideen fördert, dass ihr ein Entrepreneurial Spirit habt, das gefällt mir, da kann ich mich entwickeln. Und wenn ich dann irgendwann im Studium merke, ich habe eine tolle Idee, gemeinsam mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, und da wollen wir ein Startup machen daraus, da haben wir eure Unterstützung. Mit einem Makerspace, wo sie Modelle bauen können, Prototypen bauen können, aber auch bei der Businessplanerstellung unterstützt werden, bis hin zum Finden von Investment, wo sie von
und dass wir da mal ein Gefühl kriegen können, von welchen Größenordnungen wir reden, damit welchen sozusagen Summen können Sie da Studenten unterstützen für eine gute Idee?
Also wir haben jetzt zum Beispiel im Rahmen der Exzellenzinitiative ein Seed Fund eingeführt, haben aber auch schon davor immer wieder solche Startups unterstützt, wo wir gesagt haben, wir geben euch 50.000 Euro zum Beispiel, unterstützen wir die Idee, dass ihr die zumindest mal weiterentwickelt, um euch praktisch auf ein Potenzial hochzubringen, für den ihr dann sozusagen externe Mittel bekommen könnt. Und da sind schöne Startups rausgekommen. Und das werden wir in Zukunft systematisieren mit einem Fund, den wir nutzen, um solche Ideen eben zu beschleunigen. Und diese wollen wir prinzipiell fokussieren auf solche Studierendenteams, die wir aus solchen Projektwochen herausentwickeln.
Ändert sich in der Lehre auch etwas? Am Schlüssel zum Beispiel lehren dazu Studenten. Da gibt es jetzt ja ein Vorhaben einer Konkurrenzveranstaltung sozusagen, die natürlich erstmal viel kleiner ist, aber die eine neue TU, die in Nürnberg entstehen soll, die ja sozusagen für sich in Anspruch nimmt, das wird ein ganz neues Konzept, da gibt es dann mehr digitale Lehre, es wird nur englischsprachig nahezu unterrichtet. Ist das was Sie ohnehin auch schon machen, was Sie dann auch in Zukunft mehr machen werden, oder was heißt das heute, mehr digitale Lehre eigentlich?
Was mich freut, ist, dass das Konzept der Technischen Universität Nürnberg vom Wissenschaftsrat ja jetzt positiv bewertet wurde, sodass es da losgeht, dass da stehen die Ampeln auf grün. Das ist wirklich ist gut für Bayern, dass wir hier weiteres Know-how aufbauen. Ich glaube, was hier wichtig ist oder was für uns schön ist, dass viele der Maßnahmen, die da jetzt sozusagen in den Start gehen, wie Tenure Track, wie zum Beispiel eine Matrixstruktur, wie man wissenschaftliche Interdisziplinarität schafft, oder auch zum Beispiel Eignungsfeststellungsverfahren, die kommen, um die Studierenden auszuwählen, englischsprachige Studiengänge, alles das Elemente sind, die wir an der TU München eigentlich als Rollenmodell entwickelt haben. Und das bestätigt natürlich nicht nur, dass die TU Nürnberg, glaube ich, in einen guten Weg geht, in eine gute Zukunft geht, sondern auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn wir jetzt dann natürlich es noch hinkriegen, dass auch die Kapazitätsverordnung irgendwann nachgestellt wird, sodass die Spielregeln, die für Nürnberg gelten, auch für andere Universitäten gelten, für andere Spitzenuniversitäten, dann, glaube ich, werden wir in Deutschland enorme Hebelwirkungen generieren können. Denn die Universitäten haben ein hervorragendes Potenzial, aber man muss schon sich die Frage stellen, ob die Spielregeln, die wir uns gegeben haben, oder die politisch durch auch rechtliche Rahmenbedingungen gesetzt sind, ob die Spielregeln noch die richtigen sind in einer globalisierten Welt.
Was sind die wichtigsten zwei, die man sofort ändern müsste aus Ihrer Sicht?
Also ganz essentiell ist die Auswahl, Studierendenauswahl. Eignungsfeststellungsverfahren halte ich für essentiell. Das wirkt immer so, als würde man Studierenden nicht das Studieren ermöglichen. Darum geht's gar nicht. Es geht darum zu finden, ist mit der Vorstellung, mit der Motivation, mit dem Talent, das jemand hat, der Studiengang A der richtige oder nicht? Oder ist vielleicht ein Studiengang B der viel geeignetere? Und dieses Matching hinzubekommen, ist das, worauf es ankommt. Denn dann sind die Abbrecherquoten gehen runter. Man vergeudet auch nicht die Lebenszeit der Studierenden, die vielleicht 4 Semester ein Fach studieren und dann merken, eigentlich, das ist doch nicht, was ich will. Das ist ja. Und ich glaube, darum geht es. Also, ein Eignungsfeststellungsverfahren heißt ja nicht, prinzipiell Leute auszuschließen, sondern die Eignung festzustellen für einen gewissen Studiengang. Oder eben eine Empfehlung auszusprechen für einen anderen Studiengang. Ich glaube, das ist entscheidend. Und das ist sicherlich eine der wichtigen Maßnahmen. Mhm. Aber auch wenn es um zum Beispiel das Berufungssystem geht. Bei Berufungen müssen wir auch wesentlich schneller werden. Das heißt, die Berufungsverfahren heute mit langen Ausschreibungsprozeduren sind international nicht wettbewerbsfähig. Wenn Sie die Top-Leute gewinnen wollen, müssen Sie ein Berufungsverfahren eigentlich in 2-3 Monaten abgeschlossen haben.
Wie lange brauchen Sie im Schnitt?
Die schnellsten, die wir hingekriegt haben, bisher sind wir bei ungefähr 3 Monate. Mhm. Es gibt aber auch welche mit 12. Und wenn Sie mal in Deutschland schauen, da gibt es auch welche mit 18. Und ich meine, wenn Sie, in diesen Zeiten sind Sie nicht wettbewerbsfähig, weil die Besten haben in der Regel 1, 2 weitere Offers. Mhm. Das heißt, wir sind mit denen im Wettbewerb und da spielt natürlich das Angebot eine Rolle, aber auch die Zeit.
Warum dauert das so lang?
Das ist das Verfahren von über Ausschreibungen, dann die Kommissionsarbeit, die externen Gutachten. Das kann sich je nachdem summieren und sind Sie irgendwann, kommen Sie wirklich auf die langen Seiten. Aber das heißt, er muss überlegen, ist dieses Prozedere das Richtige noch? Oder muss man nicht zum Beispiel über Findungskommissionen, über Executive Search, Top-Experten suchen auf der Welt und die ganz konkret holen, wie früher mal die Berufung auch eigentlich war. Da kommt das Wort Berufung ja. Ich berufe jemanden, weil man jemanden gefunden hat, den man sozusagen hierher gerufen hat.
Müssten nicht auch vielleicht Sie, also Sie selbst, das viel mehr selbst entscheiden dürfen, vielleicht zusammen mit einem Dekan? Das hatte mir mal ein IT-Professor aus Amerika gesagt, auch unter der Begründung der Uni-Präsident zusammen mit dem Dekan macht es, weil natürlich auch die ganze Fakultät oder der Fachbereich, so die Professoren auch vielleicht nicht immer dann jetzt jemanden raus, der so viel besser ist als sie selbst, sondern dann vielleicht auch denen, wenn die alle mitentscheiden dürfen, dann ist das, findet man vielleicht auch nicht, wenn es jetzt wirklich um absolute Exzellenz geht, die allerbesten, müsste da nicht
also ich glaube,
auch mal sie sagen dürfen, ich hole den Schmidhuber zurück zum Beispiel. Ja,
ich glaube immer, dass ich glaube schon, dass sie die Fachexpertise brauchen. Die finale Entscheidung liegt ohnehin beim Präsidenten. Und es gibt viele Fälle, wo wir vielleicht nicht den Erstplatzierten, sondern den Zweitplatzierten oder die Zweitplatzierte berufen, weil wir der Meinung sind, die ist vielleicht aus bestimmten Gründen doch besser passend. Aber ich glaube, Berufung wäre wenig sinnvoll, wenn man die ohne die Fachexpertisen macht. Braucht die Fachexpertise der Kommission. Und dann aus der Fakultät wesentlich wichtiger ist, sicherzustellen, dass die Kommission richtig besetzt ist. Okay. Man muss sicher sein, dass die Kommission einfach die Experten drin hat, die ohne Eigeninteresse wirklich einfach an höchster Qualität und Passfähigkeit interessiert ist. Das ist, glaube ich, die Kunst. Und die finale Entscheidung liegt ohnehin beim Präsidenten.
Zum Schluss noch zu Ihnen persönlich. Sie haben einen Vorgänger, Wolfgang Herrmann, gehabt, der sehr lange dieses Amt innehatte und auch geprägt hat als Person, auch weit über München hinaus. Sagen Sie mal 2 Sachen, die Sie anders machen wollen, wo Sie schon jetzt vielleicht sagen können, wo Sie sich von ihm unterscheiden.
Mit Sicherheit wird der Führungsstil ein anderer sein. Wolfgang Herrmann hat ja einen, sagen wir mal, sehr strengen Führungsstil, sehr, sehr präsidial geführt von ihm. Ich glaube, das war richtig und wichtig. Ohne diesen Führungsstil wäre die TU München von dem Stand, wo sie mal war, nie dahin gekommen, wo wir heute sind. Aber ich glaube trotzdem, dass in der Zukunft ein anderer Führungsstil notwendig ist, wo der Präsident natürlich die Richtlinien vorgibt, ist ja völlig klar, und wo es hingeht. Aber in einem, sagen wir mal, kollaborativen Ansatz, die Expertisen aus der Fachcommunity mitgenommen werden, wie wir es jetzt gerade machen, zum Beispiel bei der Einrichtung der Schools. Wir sind ja dabei, die Fakultäten aufzulösen und in ein School-System umzuwandeln. Das heißt, das ist ja ein Schnitt in die DNA der Universität. Ja. Das kann man jetzt sozusagen einfach von oben runter regieren. Das kann man machen, das kann man aber auch anders machen, indem man die groben Rahmen vorgibt, wie die Schools ausschauen sollen, und dann aber die Community nutzt, mit deren Fachkenntnis nutzt, um das Feintuning dieser Schools so zu machen, dass sie auch optimiert und perfekt laufen, dass sie wirklich dann am Ende des Tages neue Fragestellungen aufgreifen können, schneller und dynamischer sind als davor. Und das bedeutet, es ist ein am Ende ein Push-Pull-System, ja, wo sie von der Hochschulleitung den einen Pol setzen mit den groben Rahmenvorgaben, aber dann die Kreativität und auch die Kompetenz der Basis nutzen, der Fachexpertise nutzen. Und ich glaube, das wird sicherlich ein Unterschied sein. Aber ich glaube, das sind die Zeiten einfach heute anders. Und das ist nicht schlechter und nicht besser, aber es sind andere Zeiten. Und andere Zeiten benötigen einen anderen Stil, wie sie eine Universität führen.
Vielen Dank, lieber Professor Hofmann, für Ihre Zeit. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie einmal mehr reingehört haben. Natürlich informieren wir Sie über diese Themen und alle anderen, die technisch wichtig und relevant sind, in diesem Podcast, auch in unserer Digitech-App und in allen anderen Kanälen der FAZ. Bis nächste Woche. Ciao.